Welcome auch von meiner Seite zu diesem Sonntagsgottesdienst. Welcome auch an alle im Livestream. So schön, wenn ihr zugeschaltet habt. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David, bin ein Teil des pastoralen Teams hier in der Fokuskirche. Und ich freue mich so, dass ich heute mit euch in Teil 2 unserer Predigtreihe die Seligpreisungen starten darf. Und der Untertitel dieser Serie ist die Paradoxie wahren Glücks. Hat sich auf jeden Fall Pastor Bernhard ausgedacht. Klingt aber auch gut. Und wir wollen uns in dieser Serie mit den Seligpreisungen, wenn du die Seligpreisungen nicht kennst, kein Problem, dann wirst du sie heute kennenlernen, anschauen und die Frage stellen, was ist eigentlich laut Jesus wahres Glück? Oder was ist ein Mensch, der glücklich, wie lebt ein Mensch, der glücklich zu schätzen ist? Und heute wollen wir speziell generell die Seligpreisung anschauen und dann speziell Vers 8 in Matthäus 5, da heißt es, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Selig sind oder glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und meine Predigt heute heißt, eine Perspektive, die dein Leben verändert. Eine Perspektive, die dein Leben verändert. Nochmal zum größeren Kontext. Wir sind ja in den sogenannten Seligpreisungen und selig kann man auch mit glücklich oder glückselig übersetzen, unterschiedlich. Und damals gab es so eine rhetorische Sprachfigur in der damaligen Zeit, die hat man Makarismen genannt. Also wenn du zu jemandem hingehst und gesagt hast, hey, ich gratuliere dir, du kannst dich glücklich schätzen, dann war das quasi ein Makarismus. Ich schätze dich, du kannst dich glücklich schätzen. Du gratulierst einer anderen Person und sagst ihr dann, wozu du ihr gratulierst. Keine Ahnung, ihr würdet vielleicht oder wir würden vielleicht in der heutigen Zeit einer Person gratulieren, die es zu was gebracht hat, die einen hohen Schulabschluss hat. Ey, ich gratuliere dir, du hast wirklich was aus deinem Leben gemacht, du hast eine Bildung geschafft. Oder du würdest vielleicht einer Person gratulieren, die eine schöne Familie aufgebaut hat oder ich weiß nicht, die eine Krise durchgestanden hat. Wem würdest du gratulieren, wem würdest du sagen, hey, du kannst dich richtig glücklich schätzen? Und Jesus tut das, genau das, Menschen glücklich zu schätzen oder Menschen zu gratulieren, tut er in einer ganz besonderen Situation, nämlich in Matthäus 5. Und Matthäus 5, müsst ihr wissen, ist der Beginn der sogenannten Bergpredigt, das Matthäus-Evangelium. Fängt an mit der Geschichte von Jesus, seiner Geburt, dann geht es um die Taufe von Jesus, Matthäus 3, dann geht es in Matthäus 4 um die Wüstenzeit von Jesus und dann in Matthäus 5 beginnt das öffentliche Wirken von Jesus. Er ist ungefähr 30 Jahre alt und ist seine erste Lehre, seine erste große Lehre, die er bringt. Und es ist so, das heißt es ja auch im Text, das werden wir gleich lesen, Jesus setzt sich hin und eine riesen Menschenmenge sammelt sich um ihn. Und ich habe das öfters schon in Predigten erklärt. Damals gab es sogenannte Rabbis, das waren jüdische Lehrer und denen sind Leute gefolgt. Und jeder Rabbi hatte seine eigene Lehre. Und Jesus verhält sich wie ein Rabbi, wie ein Lehrer. Und er kommt quasi auf diese Erde und sagt, Leute, ich bin auch ein Rabbi, aber ein ganz anderer Rabbi. Hört mal zu, was meine Lehre ist. Das ist seine allererste Predigt. Und alle, müsst ihr euch vorstellen, alle sind da und sitzen und sind gespannt. Was wird denn dieser Rabbi Jesus, was wird Jesus jetzt für eine Lehre bringen? Er war quasi der neue Große, der Hoffnungsträger, keine Ahnung, der, wo alle dachten, wow, was wird das? Und Jesus fängt quasi mit seiner ersten Predigt an und ich würde sagen, er gibt eine Art Grundsatzprogramm. Man könnte sagen, er veröffentlicht sein Parteiprogramm kurz vor der Wahl und sagt, dafür stehe ich, ja, und das ist das, was eigentlich meine Lehre und mein Verständnis, meine Perspektive auf diese Welt ist. Und ganz am Anfang davon beginnt er direkt mit den Seligpreisungen. Also sein erster Predigtanfang ist nicht, hey, herzlich willkommen, sondern ist, selig sind. Und wir lesen es gemeinsam, Matthäus 5, Abvers 1. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich sind die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich, wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Wir fassen das mal zusammen. Also er sagt, ich gratuliere folgenden Personengruppen. Und ich habe sie dir nochmal rausgenommen, okay? Ich gratuliere allen, die arm sind vor Gott, allen, die trauern. Ich gratuliere zu ihrem Leben allen, die sanftmütig sind, alle, die Hunger haben, also nach Gerechtigkeit, allen Barmherzigen, allen, die ein reines Herz haben. Ich gratuliere allen, die Friedensstifter sind. Ich gratuliere übrigens allen, die verfolgt werden und allen, die beschimpft werden. Herzlichen Glückwunsch, du lebst ein tolles Leben. Das ist genau das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Das sagt Jesus. Das sind Jesu Worte. Und ich glaube, darauf könnte man auf zwei Arten reagieren, auf diese Seligpreisungen. Und die erste Art zu reagieren ist, das ist unlogisch. Und die zweite Art, und ich werde über beide sprechen, das hat aber eigentlich nichts mit mir zu tun. Erstens, das ist doch unlogisch oder man könnte sagen paradox. Das ergibt keinen Sinn, was Jesus hier sagt. Ich habe vor ein paar Monaten darüber mit TJ, ein Junge aus Mönchengladbach, in der Jugend gepredigt. Und wir haben uns den Spaß gemacht, wir haben den Text mal umgemodelt und haben uns ich habe mit TJ gefragt, TJ, wie würdest du den Text auf deinem Pausenhof, der hat gerade Abi gemacht, in der Schule formulieren? Wie denkst du, würden Verse 3 bis 5 bei euch aussehen? Und wir haben gemeinsam formuliert, wir glauben, die heutige Zeit würde ungefähr das sagen. Glücklich sind die, die reich sind und Gott nicht brauchen, denn ihnen gehört Macht und Ehre. Also es sind ja nicht die, die Gott brauchen, das sind ja die Armen. Sondern die, die Gott nicht brauchen, das sind doch die es geschafft haben im Leben. Die sind nicht mehr auf die Hilfe von Gott angewiesen. Glücklich sind die, die immer fröhlich sind, denn ihnen geht's gut. Also Jesus hatte gesagt, glücklich sind die Trauernden. Glücklich sind die, die immer fröhlich sind, denn ihnen geht's gut. Glücklich sind die, die sich nichts gefallen lassen, nicht die Sanftmütigen. Auf dem Pausenhof bist du doch nicht dumm. Auf dem Pausenhof bist du doch nicht der Sanftmütige und der Gute. Du bist der, wenn dich einer anmacht, dem direkt einen drauf gibst oder direkt zeigst, hier, ich bin der Coole im Raum oder ich bin der, mit dem man nichts machen muss. Also bei mir war es nicht so, dass jetzt die Christen immer die waren, die total cool waren, total cool rüberkamen. So. Denn sie werden respektiert. Die sich nichts gefallen lassen im Leben. Glücklich sind die, denen es um sich selbst geht. Denn sie werden Erfolg haben. Ja? Wenn jeder um sich selbst besorgt ist, ist für alle gesorgt. Du machst keine Karriere, wenn es dir immer um die anderen geht. Du musst dich doch mal um dich selbst kümmern. Also ich würde behaupten, dass die Aussagen von Jesus im krassen Widerspruch stehen zu dem, was meiner Meinung nach vielleicht nicht das Ideal der Gesellschaft ist, aber was doch der breite Konsens in der Gesellschaft ist. Auch wenn alle sagen würden, nein, so ist das ja nicht, so ist es doch so. Man wird doch sagen, dass die Karriere gemacht haben und Millionäre sind, Milliardäre sind, dabei über Leichen gegangen sind, die haben es im Leben geschafft. Natürlich. Die Gesellschaft sagt, wenn du reich bist, bist du glücklich. Und hier sagt Jesus, genau das Gegenteil ist der Fall. Und die Frage ist, wie kann das sein? Das ist doch die entscheidende Frage. Wie kann es sein, dass Jesus so eine andere Perspektive hat? Und hier müssen wir was verstehen. Jesus oder jeder Rabbi, der eine Lehre verbreitet hat, der hat ja quasi seinen Blick auf die Welt in seiner Lehre verbreitet. Und was offensichtlich wird, ist, dass Jesu Perspektive auf das Leben ein anderes ist als deins und meins oder als das der Welt. Er sagt, ich habe eine andere Perspektive. Und Jesus selbst hat beansprucht, der Sohn Gottes zu sein. Er hat quasi gesagt, meine Perspektive ist eine himmlische Perspektive. Und warum konnte Jesus so eine andere Perspektive haben? Und wir lesen den Text nochmal und ich habe euch mal ein paar Teile in diesem Text markiert. Und ich glaube, das ist der Schlüssel einer Perspektive, die das Leben anders sieht. Jesus sagt, glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Nicht einfach, weil sie arm sind, sondern sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich sind die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Also er sagt, die Menschen, die er beglückwünscht, das sind die, die dem Himmelreich angehören, die Gott trösten wird, die die Erde besitzen werden, die satt werden, die Gottes Zuwendung bekommen und die Gott sehen werden. Also hier steht tatsächlich, die Gott sehen werden. Und jetzt ist meine ganz simple Frage, wann denn? Wann passiert denn all das, von dem Jesus spricht? Wann ist denn das, was Jesus sagt, wann kommt es in Erfüllung? Und Jesus beantwortet es selbst im letzten Vers, in Vers 12. Er sagt, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Ich will es dir veranschaulichen. Jesus sagt, wenn das das Leben ist, dieser Billardstick, dann denken viele Menschen, schau mal, das ist das Leben, du bist 10, 20, 30, 40, 50, wenn du alt wirst, wirst du 90. Und du kannst dich dann glücklich schätzen, wenn du in diese 90 Jahre so viel reingepackt hast wie nur möglich, so viel Geld gesammelt hast wie möglich, dir ging's so gut wie möglich, du warst immer happy, du warst immer fröhlich und dann hattest du ein erfülltes Leben. Ist ja auch verständlich. Aus der Perspektive macht das absolut Sinn. Jesus sagt aber, ich habe eine andere Perspektive und die sieht so aus. Schau mal, hier beginnt das Leben. Und wenn du 10 Jahre alt bist, bist du hier. 20, 30, 90 bist du hier. Das Leben auf dieser Erde, das endet hier. Ich sehe auch dein Leben, aber ich habe ein Leben aus der Perspektive Ewigkeit. Jesus erinnert seine Hörer an etwas. Dein Leben ist nicht vorbei, wenn du stirbst. Die Bibel berichtet uns davon, dass wir Menschen geschaffen sind für die Ewigkeit. Und Jesus sagt, nicht der ist glücklich zu schätzen, der in diese 90 Jahre alles reinhaut, was er kann, aber seine Ewigkeit verwirkt, sondern der in diesen 90 Jahren so viel dafür tut, dass er hier ein gutes Leben hat. Und es macht absolut Sinn. Selbst wenn du nicht glaubst, dass all die Armen und so weiter die Besseren sind, nimm es einfach mal an, tatsächlich ging es nach dem Tod weiter. Dann ist doch die ehrliche Frage, die wir uns stellen müssen, nicht, wie können wir in 90 Jahren das Beste rausholen, sondern wie können wir das Beste rausholen aus den kommenden 3 Milliarden Jahren. Das Verhältnis, sagt Jesus, ist, wenn du das Leben aus der Perspektive Ewigkeit betrachtest, wird Glück vollkommen neu definiert. Betrachte das Leben aus der Perspektive Ewigkeit und Glück wird neu definiert. Ich will dir das veranschaulichen. Sagen wir, du sammelst auf dieser Erde allen Wohlstand, den du nur haben kannst. Du bist der reichste Mensch am Ende der Welt. Aber du verlierst deine Seele, sagt Jesus. Und du würdest die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Nehmen wir an, die Ewigkeit gibt es. Wenn du nicht gläubig bist, nehmen wir es einfach mal an. Was bringen dir 2,5 Milliarden Euro in den ersten 90 Jahren, wenn du danach jahrhundertelang ein schäbiges Leben lebst in Ewigkeit? Und was schadet es dir, wenn du in dieser Welt viele Dinge verlierst um Jesu Willen, wenn du in Ewigkeit ein Leben in Reichtum bei Jesus Christus persönlich hast? Amen. Betrachte das Leben aus der Perspektive Ewigkeit und Glück wird neu definiert. Ich benutze die Illustration so oft in der Jugend, die sind bestimmt gelangweilt schon in dieser Predigt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so eine der größten Perspektiv- und wichtigsten Perspektivwechsel ist, die wir nur vornehmen können und das auf einmal so viel Sinn ergibt auch. Also ich glaube, wenn man sich christliches Leben manchmal von der Seite anschaut, sieht es komplett sinnlos aus. Aber wenn du einmal nur deine Perspektive wechselst und du in Erwägung ziehst, dass es ein Leben in Ewigkeit geben könnte, was übrigens die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt glauben. Die Mehrheit dieser Menschen auf dieser Welt glauben, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist. Die atheistische westliche Insel ist eine kleine Insel. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Der Großteil der Menschen in Asien, der Großteil der Menschen in Afrika, der Großteil der Menschen in Südamerika und Amerika glauben, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist. Das glauben ein paar westliche Verrückte. Das muss man wirklich so sagen. Und die Frage ist doch, wie sieht deine Ewigkeit aus? Und deswegen sagt Jesus, deine Ewigkeit definiert Glück neu. Ist es unlogisch? Überhaupt nicht, wenn du aus der Perspektive Ewigkeit schaust. Jesus sagt einmal, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Was nützt es dir? Jetzt kann man bei diesem Text noch eine zweite Sache denken. Und diese zweite Sache ist, was hat es denn mit mir zu tun? Denn schaut mal, wenn wir mal die Sachen anschauen, die hier genannt werden, dann heißt es, der eine ist arm, der andere ist trauernd, der andere ist sanftmütig und du denkst dir, na gut, das bin ich jetzt nicht unbedingt, also ich bin nicht arm, ich lebe in Deutschland und ich bin auch nicht die ganze Zeit trauernd, sondern mir geht es ganz gut. Was hat das mit mir denn zu tun? Und ich habe euch das mal mitgebracht in so einem Bild. Wenn wir das alles mal anschauen, dann könnte man sagen, Jesus beschreibt hiermit, das ist ein wichtiger Punkt, keine Einzelschicksale. Der will eigentlich nicht einzelnen Menschen gratulieren und sagen, oh, der ist arm und dem gratuliere ich und der ist so und so, dem gratuliere ich, sondern Jesus stellt eine Perspektive dar, die jeden Menschen betrifft, der im Reich Gottes ist. Jeden Einzelnen. Das ist kein Einzelnes, sondern es ist ein Gesamtpaket. Er sagt, Menschen, die zum Reich Gottes gehören, die mögen verfolgt sein, arm sein, trauernd sein, sanftmütig, barmherzig, denn sie leben von einer anderen Identität her und auf ein anderes Ziel hin. Sie wissen, woher sie kommen, vom Kreuz Jesu, da wo Vergebung ist. Und sie leben auf eine andere Zukunft hin, nämlich auf die Ewigkeit. Ich will das nochmal veranschaulichen, falls es keinen Sinn ergibt. Schaut mal, Jesus spricht ja nicht nur davon, wie wir sind, die arm sind. Sondern Jesus spricht auch von Verhaltensweisen. Er spricht zum Beispiel davon, die sanftmütig sind. Es ist ja nicht so, dass Menschen geboren werden und die Hälfte der Menschheit ist sanftmütig und die andere Hälfte der Menschheit ist nicht sanftmütig. Sondern sanftmütig zu sein, ist eine Lebensentscheidung. Es ist ein Prozess, den Jesus an deinem Herzen bewirkt. Das heißt, er spricht nicht an die paar Sanftmütigen, sondern er sagt grundsätzlich, Menschen, die im Reich Gottes leben, sollten allesamt sanftmütig sein. Denn sie kommen vom Kreuz her, sie wissen, ihnen ist alles vergeben und sie leben auf eine Ewigkeit hin, also wissen sie, bevor ich andere über das Ohr haue, bin ich lieber sanftmütig mit ihnen. Jeder Mensch im Reich Gottes ist in Gottes Augen arm vor Gott, denn wir haben nichts vorzuweisen, was uns die Ewigkeit verdienen würde. Jeder Mensch im Reich Gottes sollte ein reines Herz haben, denn wir sind durch Jesus reingewaschen und wir gehen auf eine Ewigkeit zu. Das heißt, all diese Eigenschaften, sie sollten nicht auf Einzelne zutreffen, sondern sie sollten auf dich zutreffen. Es kann sein, dass du irgendwann in deinem Leben verfolgt wirst, um des Namens Jesu willen. In ganz vielen Ländern der Welt passiert es jetzt schon. Und es könnte sein, dass es auf dich zutrifft, dass du, vielleicht wirst du nicht verfolgt, vielleicht wirst du ausgelacht auf der Arbeit, ich weiß es nicht. Und er sagt, es ist gut, denn du lebst von einer anderen Identität her und auf eine andere Zukunft hin. Man könnte es auch so sagen. Zweitens, betrachte das Leben aus der Perspektive Ewigkeit und du lebst anders. Das erste Mal definierst du Glück anders, betrachte das Leben aus der Perspektive Ewigkeit und du definierst Glück anders und jetzt fängt sich an, dein Leben tatsächlich zu verändern. Jesus sagt nicht nur, ich stelle euch ein neues Leben vor und es ist total spannend. Jesus sagt, ich stelle euch eine neue Art vor, wie ihr leben sollt, wie ihr leben sollt als Bürger des Himmels. Und hier ist was ganz Wichtiges. Jesus spricht hier, habt ihr es in Vers 1 gelesen, er spricht zuallererst zu seinen Jüngern. Da heißt es, seine Jünger setzten sich hin und er lehrte sie. Das heißt, wenn du ein Jünger von Jesus bist, dann fordert dich Jesus zu zwei Sachen auf. Er fordert dich auf, dein Denken verändern zu lassen. Ich merke immer noch, dass ich hier Glück ganz anders definiere als Jesus. Und das Zweite, er fordert dich heraus, dein Handeln verändern zu lassen. Dein Denken und dein Handeln. Amen. Und jetzt wollen wir mal ganz gezielt auf den Vers eingehen von heute. Da heißt es, wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Okay, zuallererst mal, wow, was eine Verheißung. Es gibt eine Verheißung für dein Leben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass du eines Tages Gott sehen wirst. Nicht fühlen, nicht spüren, nicht irgendwie an ihn glauben. Du wirst ihn sehen. Du wirst ihn anbeten und ihm sehen können, in Ewigkeit bei ihm. Hey, was für eine herrliche Zukunft. Ganz ehrlich, das trägt mich durch so viele schwierige Phasen in meinem Leben. Ich denke mir immer, ich habe hier keine bleibende Stadt. Ich suche die zukünftige. Ich werde in Ewigkeit bei Jesus sein. Und übrigens, was für ein Frieden. Was für ein Frieden bei all den Kriegen und all dem Blödsinn. Weißt du, was ist? Ich bin echt friedvoll. Weil ich mir denke, ey, weißt du was? Ich habe Jesus. Wie cool. Wie cool. Ich habe hier gar nicht, selbst wenn die Welt untergeht, ich habe eine Ewigkeit bei Jesus. Das sagt nicht, dass ich hier nichts tun muss, aber es gibt mir einen unfassbaren Frieden. Nur mal so an der Stelle. Jetzt müssen wir aber mal den Vers genau unter die Lupe nehmen. Hier heißt es, glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Wir hören das und denken, ja, ich habe mein Herz ist klein und fein, in ihm soll leben Jesus allein, so ungefähr, kennt ihr das noch? Ja. Für einen Juden, der das damals gehört hat, war das ein unfassbarer Satz. Ich habe dir mal ein Vers mitgebracht aus Mose, 2. Mose. Gott spricht zu Mose und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Die Juden kannten die Geschichte von Mose. Mose war einer der engsten Freunde oder Gefährten Gottes. Und er hat ein Leben gelebt, das Gott Ehre gemacht hat. Und er hat irgendwann gesagt, Mose hatte einen Wunsch, Gott, ich möchte dich mal sehen. Und dann hat Gott so einen halben Deal mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst und Mose sollte Gott sehen, aber Gott hat die Hand über Mose gehalten, dass er nur seinen Schatten vorbeigehen sieht. Und dann sagt Gott das, denn wenn du mich sehen würdest, du würdest tot umfallen. Weil ich bin heilig und du bist es nicht. Das Verständnis der Juden damals war, wenn Gott ihnen begegnet ist und die haben Gott nur den heiligen Berg berührt oder sowas, dann sind die tot umgefallen. Jesus sagt, wer ein reines Herz hat, wird mich sehen. Das ist verrückt. Das ist radikal, was Jesus hier sagt. Ich habe dir einen anderen Vers mitgebracht. Psalm 24, wunderbarer Vers, wunderbarer Psalm, solltest du unbedingt mal lesen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Der heilige Berg Gottes. Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sucht sein Antlitz, Gott Jakobs. Für uns klingt das alles logisch. Ist irgendjemand hier im Raum, der komplett unschuldige Hände hat? Der ein komplett reines Herz hat? Ist hier jemand, der noch nie gelogen hat? Kurze Umfrage. Ist jemand, der noch nie ein falsches Versprechen abgegeben hat, schwört zum Trug? Ist hier jemand, der immer Gottes Angesicht sucht? Kurz, Umfrage, ist irgendjemand in der Fokuskirche? Ich bin's nicht. Ich kann es euch sagen, ich bin's nicht. Wenn ein Jude den Psalm gelesen hat, dann hat er nicht gesagt, juhu, Glory, Halleluja. Der hat gesagt, ich bin geliefert. Das war die Reaktion von einem Juden. Ich darf nicht auf den Berg des Herrn gehen. Der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, die haben dem Hohenpriester ein Band um den Fuß gemacht, dass wenn er da reinläuft und tot umfällt, die den wieder rausziehen können. Das war so im Alten Testament. Das ist der Kontext, auf dem Jesus sagt, selig sind die, ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Was bedeutet also, ein reines Herz zu haben? Zuallererst sagt es tatsächlich Folgendes aus. Gott ist so unfassbar heilig. Und du wirst nur Gott schauen können, wenn du diesem Heiligkeitsstandard entsprichst. Du wirst nicht auf Papis Schoß kuscheln, weil er dich so lieb hat, wenn du nicht heilig sein wirst. Heilig zu sein, ist der Anspruch Gottes an die Menschen. Übrigens auch im Neuen Testament. Übrigens auch im Neuen Testament. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrusbrief. Der Standard gilt immer noch. Es bedeutet, dass Gottes Ethik zum Maßstab für dein Handeln wird. Nicht ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich tue das, was Gott sagt. Es bedeutet, ich folge Gottes Wort. Ich mache sein Gebot zu meinem obersten Gebot. Ich meide die Sünde und ich strebe danach, heilig zu leben. Als die Zuhörer das gehört haben, da hat ihnen der Mund offen gestanden, genau wie euch jetzt. Das ist doch nicht neutestamentlich. Doch. Das ist neutestamentlich. Luther sagt, und das sagen ganz viele, genau darauf wollte Jesus hinaus. Die ganze Bergpredigt existiert, um uns vor Augen zu führen, das ist unmöglich durch unsere Kraft. Die Bergpredigt will ich an den Punkt bringen, wo du merkst, wenn Gott nicht souverän und rettend in mein Leben eingreift, habe ich verloren. Die Bergpredigt ist ein unerklimmbarer Berg aus menschlicher Kraft. Es gibt keinen Menschen, der ein reines Herz hat durch seine Leistung. Und Luther sagt, genau das ist Jesu Ziel. Er will dich an einen Punkt bringen, wo du erkennst, ich bin hilfsbedürftig. Ich brauche Jesus Christus. Und ich glaube tatsächlich, dass das so eine Challenge und so eine Ansage an unsere westliche Gesellschaft der Machbarkeit ist. Wir können alles. Wir können durch jeden Berg einen Tunnel bauen und wir können bis zum Mond eine Rakete schießen. Aber eins können wir nicht. Wir können nicht den lebendigen Gott sehen. Und das ist eigentlich die Bestimmung für uns Menschen. Und jetzt kommt die Frage, was ist denn die Antwort? Jesus geht ja nicht weg und sagt dann, ah ja gut, Edgebatch, ihr seid geliefert, Jungs und Mädels. Wir sehen uns dann mal wieder, wenn ihr in der Hölle schmort. So, das sagt er ja nicht. Psalm 24 gibt selbst die Antwort. Wir bleiben nochmal im Alten Testament. Psalm 24 geht weiter, ab Vers 7. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Ehre, Selah. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Wann singen wir das? Wir singen es an Weihnachten, wenn der König der Ehre Mensch wird und auf diese Erde kommt und in unsere Welt einzieht. Die Antwort auf ein reines Herz ist Jesus Christus. Die Antwort darauf, dass du unfähig bist, jemals Gott zu sehen, ist allein Jesus Christus. Die Antwort auf deinen Wunsch nach Reinheit und Unschuld ist die Ankunft des Königs, König Jesus. Johannes sagt es in seinem Evangelium so: Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen aber, die ihn aufnahmen, all denen, die den König der Herrlichkeit, den König der Ehre empfangen in ihrem Leben, dir und du und dein Nachbar, wer auch immer in diesem Raum, jeder Einzelne, der den König der Ehre in seinem Leben empfängt, der hat das Recht, oder Luther sagt, die Macht, Gottes Kinder zu sein. Und deswegen will ich dir ganz simpel sagen, du wirst Gott schauen, wenn Jesus in dir lebt. Du wirst Gott sehen, eines Tages eine Verheißung, wenn Jesus Christus, der heilige Gott, in dein Herz einzieht und dich heilig macht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und deswegen will ich Matthäus 5, Vers 8 ein bisschen umformulieren. Heißt es, wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und ich will es dir so sagen, wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, weil sie Christus angenommen haben, denn sie werden Gott sehen. Und ich will schließen mit einem Gedanken, zusammengefasst. Jesus sagt, betrachte das Leben aus der Perspektive Ewigkeit und du wirst merken, glücklich ist der, der Jesus hat und lebt wie er. Betrachte das Leben aus der Perspektive Ewigkeit und du wirst merken, glücklich ist der, der Jesus hat und lebt wie er. Ich möchte dir eins versprechen. Jesus hat ein Leben für dich vorbereitet, voller Glück, voller Perspektive, voller Hoffnung. Und weißt du, was das Gute ist an so einer Perspektive Ewigkeit? Deine jetzigen Probleme werden so klein, weil du merkst, hey, das ist eine Ewigkeit bei Gott. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Jesus sagt dir nicht, du musst es selber schaffen, sondern er sagt, ich will als Freund und Retter, als Herr und Retter an deine Seite kommen. Herr, ich möchte dir sagen, das ist eine Botschaft für alle Christen in diesem Raum, die so sehr versuchen, selber ein guter Christ zu sein. Hey, es ist gut, aber du brauchst Jesus, sonst ist es nicht gut. Herr, und das ist eine Botschaft an alle, die hier sind und die sagen, hey, ich bin so weit weg von Gott. Die Antwort ist nicht ein religiöseres Leben. Ja, wir sollen streben nach Gottes Heiligkeit. Aber die Kraft wird immer dafür von Jesus Christus kommen und von ihm allein. Amen. Und ich würde uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Ich glaube einfach, dass Jesus jeden Einzelnen heute in eine Beziehung einlädt. Mit ihm. Und ich glaube, hier sind einige von uns, die haben vergessen, dass mit Jesus leben bedeutet, dass ich trotzdem der Heiligkeit nachjage. Als Christ ist es nicht so einmal gerettet und yo, da mache ich, was ich will. Es bedeutet, ich lebe mit Jesus und ich jage aus seiner Kraft der Heiligkeit nach, aber ich jage immer noch nach. Es ist immer noch mein Ziel, ein geheiligtes Leben zu führen. Das ist das Ziel von jedem Christ. Er hat dich nicht nur von etwas befreit, sondern für etwas befreit. Und ich glaube, es sind Menschen hier, du bist schon einfach echt gerne in der Kirche, irgendwie bist auch ein bisschen religiös, aber Jesus fragt dich, hast du eigentlich dein Leben in meine Hand gelegt und vertraust du mir allein, dass ich dich retten kann? Und ich möchte gerne mit uns beten, dann wird die Band kommen und ich werde gleich nochmal auf die Bühne kommen. Wir wollen gemeinsam einfach eine Reaktionszeit haben. Aber und darfst eine Entscheidung treffen gleich, aber du darfst jetzt in diesem Lied einfach Gott mal eine Antwort geben. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du eine Perspektive Ewigkeit für uns hast. Und danke dafür, dass du auch uns durch deinen Sohn Jesus Christus rein gemacht hast, Herr. Dass wir es nicht aus eigener Kraft müssen. Und so laden wir dich jetzt ein, Herr Jesus. Komm, sprich du zu uns. Öffne uns die Augen für das, was du in unserem Leben tun willst. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.